Willkommen beim Podcast von We Like Max über die Zeitschriftenbranche und ihre Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und ich freue mich auf spannende Gespräche. Heute mein Gast Sebastian Raths, Gründer und President des US-Verlages Centennial Media. Hallo Sebastian.
Alles klar, hi.
Sebastian, ich habe mich schon die ganze Woche auf dieses Gespräch gefreut, denn ich habe ganz viele Sachen vorher mit dir gehört und ich habe immer das Gefühl, wenn du sprichst, dass du gleich im nächsten Moment eigentlich loslachen möchtest. Bist du ein fröhlicher Mensch?
Siehst du? Ja, self-fulfilling prophecy, nicht? Also, wenn man es nur sagt, wird's wahr.
Bist du generell jemand, der immer mit einem Lächeln aus dem Bett steigt?
Nee, grundsätzlich immer wütend oder traurig.
Reden wir über das Geschäft. Ich komme da später nochmal drauf zurück.
Oh, okay. Ja, warte, lass mich mal kurz eine Notiz machen hier. Okay.
Nachher nochmal über die ernsten Dinge reden. Centennial Media, du hast mal gesagt, dass ihr eigentlich Publishing wie aus den 70er Jahren des letzten Jahrtausends macht. Ist das richtig?
Das sieht so von außen aus, ja. Von innen ist das im Prinzip genau das Gegenteil. Wenn man sich unsere Produkte anschaut und unser Businessmodell, wir sind 100% Einzelhandel, 100% Print, es gibt nichts Digitales, wir haben nicht mal eine Internet-Visitenkarte, ja, also man kann nicht auf unsere Website gehen und mal gucken, wo unsere Adresse ist, selbst das gibt's nicht. Also von daher sind wir, ja, wie in den 70er Jahren, bevor es das Internet gab. Der Prozess dahinter ist aber genau das Gegenteil von dem.
Du meinst eure Arbeitsstrukturen und Arbeitsabläufe?
Ja, genau. Hast du mal den Film, es gibt einen Kinofilm, der heißt Moneyball mit Brad Pitt, hast du den mal gesehen?
Ich kenne ihn, aber vielleicht kennt ihn der ein oder andere Hörer nicht, deswegen muss ich dich jetzt nötigen, das zu erzählen.
Ja, es dreht sich da um die Revolution im Baseball, das ging bei den Oakland A's los. Ein Verein, der nie wirklich genug Geld hatte für Superspieler und mit Hilfe eines Statistikverfahrens wollte ein Mitarbeiter das Team mal komplett neu besetzen, wogegen sich natürlich dann der Trainer vehement wehrt, weil er denkt, naja, meine Erfahrung kann ja nicht durch Statistik ersetzt werden und da liegt er dann natürlich, wie das im Film sein muss, völlig falsch mit. Und dann fangen sie am Ende an, Spieler zu verpflichten, die sehr gering bewertet wurden und deshalb ganz günstig zu haben waren. Und mit diesem neuen System haben die Oakland A's fast die World Series gewonnen. Und was noch viel wichtiger ist, dass sie am Ende das Vermächtnis ist, dass die ganze Baseballliga seitdem, das war Anfang der 2000er, Statistik vor Intuition gesetzt hat. Das ist also heute gang und gäbe. Und wir sagen mal, Centennial Media ist Moneyball für Verlage. Baseball ist immer noch Baseball. Ja, ich gucke das im Fernsehen, es sind immer noch Spieler mit Bällen. Das sind keine digitalen Bälle, sondern physische Bälle. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Aber die Methodik dahinter ist eine neue. Und genauso ist es bei uns auch. Wir sind ein Printverlag, in dem Daten statt Intuition die Produktauswahl dominieren. Und in unserer Branche ist das tatsächlich revolutionär und hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.
Und da haken wir gleich ein, denn was seid ihr heute? Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hast du mir gesagt, dass ihr im Einzelhandel der fünftgrößte Verlag in den USA seid. Ist das immer noch so? Oder habt ihr Platz 4 schon oder Platz 3 oder seid ihr noch weiter geklettert? Oder wo steht ihr gerade?
4. Okay. Ja, wenn wir jetzt noch, wir können den Podcast ja nochmal verschieben um ein Jahr, vielleicht ist es dann die Nummer 3.
Nee, dann machen wir dann die zweite Folge. Und du hast es schon gesagt, ihr konzentriert euch bei der Ausspielung oder bei der Auslieferung, muss man ja sagen, eurer Produkte ausschließlich auf den Einzelhandel. Kein Abo, keine digitalen Geschäfte, richtig?
Korrekt.
Das ist ja eigentlich wahnsinnig riskant, oder? Weil man so die langfristigen Kundenbindungen, von denen ganz viele Verlage träumen, durch Abo-Modelle oder andere Programme, die hat man ja eigentlich nicht. Ne? Du musst ja mit jedem Heft, mit jedem Produkt, das du machst, immer wieder um jeden einzelnen Kunden kämpfen, oder?
Je nachdem, wen man als Kunde definiert, nicht? Also unsere Kunden sind natürlich auch die Einzelhändler, also Walmart, Kroger, CVS, Walgreens, Rite Aid, also all die ganz großen Ketten in Amerika oder Edeka in Deutschland und das sind unsere Kunden. Die sind sehr treu, die kommen jeden Tag wieder und sind immer noch unser Kunde und räumen uns sehr viel Regalplatz ein und das ist am Ende unsere Verkaufsgarantie. Also Centennial ist ohnehin ein so als Gegenentwurf zum Rest der Verlagswelt gegründet worden. Print wird ja heutzutage als Geschäftsmodell gesehen, vor dem man weglaufen muss, nicht? Also statt herauszufinden, wie man dort weiter an Geld druckt, kennst du ja sicherlich auch damals in den 90ern am besten eine Verlegerstochter heiraten oder Grossisten, man druckt damit Geld. Man kann da heutzutage tatsächlich noch mit Geld drucken. Ich glaube, die Diversifikationsschritte, die die Verlage über die letzten 10 oder 20 Jahre eingeleitet haben, waren völlig fehlgeleitet. Gut gemeint vielleicht, aber fehlgeleitet. Es gibt einen wunderbaren Artikel von Harvard-Professor Michael Porter. Den zitiere ich jetzt wahrscheinlich nur halbrichtig. Aber ihm zufolge soll man nach Vertiefungen der Strategie suchen, die also einen bereits vorhandenen strategischen Vorteil benutzen, um Produkte anzubieten, die für Konkurrenten entweder nur sehr, sehr kostspielig oder sogar unmöglich zu imitieren sind. Also anders gesagt, wenn man als Neuling in einen für uns, für dich neuen Markt kommt, hat man dort Vorteile, die alten Hasen dort nicht haben. Und das ist genau das Problem der Printverlage, wenn sie ins Internet gehen. Ja, also man hat dort schlichtweg, man muss sich alles neu erarbeiten. Man hat keinen strategischen Vorteil. Alles ist neu. Mit ganz wenigen Ausnahmen haben Printverlage im Internet massig Geld vernichtet. Erst war es online, dann Mobile, dann Social Media, dann Video. Ständig wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, mit der Hoffnung, auf eine Goldader zu treffen. Und irgendwie ist die Erkenntnis jedes Mal das gleiche, Facebook war schon da oder Google. Diese großen Verluste, wie gesagt, Ausnahmen gibt es immer, nicht? Gibt da ganz wahnsinnig tolle Ausnahmen, aber das ändert nichts an der Gesamtwahrheit. Und die Folge ist meines Erachtens desaströs. Also ich habe das am eigenen Leibe miterfahren. Print wird vernachlässigt, weil ja jetzt ist ja, oh nee, jetzt Social. Das heißt, die Erlöse, weil Print vernachlässigt werden, verschwinden. Aber online funktioniert es auch noch nicht so richtig, weil Google und Facebook und Twitter schon da sind. Also werden Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu sparen. Motivation und Innovationskraft gehen weg und schon beginnt dieser Teufelskreis. Und ja, das ist jetzt im Prinzip schon seit, weiß nicht, 10 oder 20 Jahren.
Und du bist ja, bevor du dich selbstständig mit deiner eigenen Firma gemacht hast, warst du für Bauer Media in den USA tätig. Ja, genau. Das heißt, die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, die hast du da quasi am eigenen Leibe miterlebt. Ist das so?
Nicht wirklich. Nee, Bauer war ist auch hier wirklich eine bunte Kuh in Amerika. Bauer ist ja auch sehr auf Einzelhandel und sehr auf Print fokussiert und macht das sehr erfolgreich. Bei am eigenen Leibe meinte ich innerhalb der Branche.
Bevor wir noch weiter über eure Strategie sprechen, lass uns doch vielleicht einmal ganz kurz über eure Produkte sprechen. Ihr macht ja hauptsächlich keine großen Zeitschriftenmarken, sondern immer nur Zeitschriften, die ganz klar sagen, was drinsteht. Also ich habe mich sehr gefreut über euren, ich glaube, es ist ein Bestseller in den USA, Women and Weed, also Frauen und Gras.
Ja, genau.
Sag doch mal, was sind denn so die Top 3 in eurem Portfolio? Was macht Centennial Media zu dem viertgrößten Player im Zeitschriftenhandel, im Einzelhandel?
Ja, das ist das Tolle, dass das fast zweigrangig ist. Ja? Also das ändert sich ja ständig. Dadurch, dass wir keine Periodika, sondern Einzeltitel herstellen, wir nennen sie ja Bookazines, weil sie eigentlich viel mehr Bücher sind als Zeitschriften. Also sie funktionieren wie Bücher, sind aber auf der Zeitschriftenpresse gedruckt und gehen durchs Zeitschriftenpresse Grosso. Und das ist so ein ganz interessantes Hybridmodell. Man kann also von Thema zu Thema springen, wie ein Buchverlag. Wir verlegen mehrere hundert neue Titel jedes Jahr. Und jede Woche sehe ich 8 oder 10 komplett neue Themen. Ja, das ist genau Frauen und Gras. Das kann aber auch, diese Woche geht gerade ein Heft über Bridgerton, diese neue Netflix-Serie, in den Handel. Ja. Und das Tolle ist, dass die Daten uns sagen, die Datenlage sagt uns, was wir als nächstes publizieren.
Wo kommen die Daten her? Ich meine, du hast es gerade schon beschrieben, dass thematisch ist es ja, also zum großen Spagat kann man ja gar nicht machen. Das ist ja 360 Grad, das ist ja alles möglich eigentlich an Themen.
Richtig.
Ja? Wo kommen die Daten her?
Das sind ganz viele Quellen. Es gibt viele öffentliche Quellen und viele Quellen, die proprietär sind. Und die gehen alle zusammen, werden alle zusammengefügt in einem Algorithmus. Und wenn gewisse Daten sich überschneiden, dann gibt es eine kleine rote Flagge und wir wissen, da ist was da. Und dann guckt natürlich nochmal jemand drauf mit Erfahrung, macht das Sinn. Aber im Prinzip vertrauen wir da komplett der Datenbasis. Und bei Bridgerton war das genauso. Ich meine, wir wissen, dass es bei Netflix Nummer 1 war. Das reicht aber nicht, denn normalerweise Fernsehserien verkaufen sich ganz schlecht im Print-Einzelhandel. Anders als Filme. Filme verkaufen sich gut, Fernsehen verkauft sich schlecht und Bridgerton ist die Ausnahme. Da hat uns unser Algorithmus ein bisschen auf die Beine geholfen, unseren Mut zusammenzunehmen und Bridgerton zu publizieren.
Was ist da noch reingelaufen? Also ich weiß, dass Algorithmen auch ja bei den Tech-Giganten totales Geschäftsgeheimnis sind und jeder möchte sie kennen, aber keiner kennt sie.
Bingo. Aber, nächste Frage.
Nichtsdestotrotz, du hast über die Datenquellen gesprochen. Also du musst mir nicht das Rezept verraten, aber ich würde gerne noch ein paar weitere Zutaten wissen, wenn wir bei dem Beispiel Bridgerton bleiben. Netflix hast du schon gesagt, was ist noch eingefallen? Lost?
Also die ganz offensichtlichen, die jeder kennt, ja, die, wo ich jetzt kein Geheimnis verrate, ist Reddit. Also auf Reddit zu gucken, welche Threads es gibt, wie oft die gesehen werden, wie die sich miteinander verlinken. Google Trends. Dann gibt es natürlich internationale, das hat jetzt hier nicht zugetroffen, aber internationale Buch- und Zeitschriften, Verkaufsdatenbanken. Und dann gibt es auch Dinge, wo man auf den ersten Blick nicht denken würde, oh, das ist eine gute Datenbasis dafür. Unser Ziel ist das am Ende komplett mit Machine Learning zu machen. Wir sind noch nicht ganz da, aber die Firma wurde mit dem Glauben gegründet, dass man analoge Branchen mit Fokus auf Big Data und Machine Learning komplett revolutionieren und sehr erfolgreich bewirtschaften kann. Wie gesagt, Print läuft ja jeder weg von und wir haben uns gesagt, Moment. Der Zeitschriftmarkt sind immer noch irgendwie 2 Milliarden im Einzelhandel. Der Buchmarkt, der Printbuchmarkt, rund 26 Milliarden Dollar Umsatz, nur in Amerika, nur Print. Das sind große Branchen. Ja. Ich glaube, da ist noch viel zu machen und das mit neuen Methoden zu bewirtschaften, ist unser Ziel, unsere Mission.
Lass uns ein bisschen weiter in der Produktionskette gehen. Wenn jetzt der geheime Algorithmus jetzt ausgespuckt hat, was hot ist, was passiert als nächstes? Habt ihr da ein festes Team, das sich dann eine Konzeption überlegt oder arbeitet ihr nur mit Freien? Wie geht es dann weiter?
Das ist auch eine Mischung. Wir beschreiben uns da immer gerne als das Uber der Verlage. Also wir sind mehrere hundert freie Mitarbeiter, die für uns schreiben, designen, Fotos recherchieren, die Schlussredaktion machen. Aber das Konzept kommt aus unserem Vollzeit-Team, das natürlich im Moment auch von zu Hause arbeitet, aber ansonsten sehr schön in einem Büro zusammensaß.
Lange ist es her. Wie viele Leute seid ihr Vollzeit? Ja, damals. Wie viele Leute seid ihr, die da fest bei Centennial Media arbeiten?
Rund 20.
Wow.
Es ist nicht ganz gerecht, wenn man von vorne anfangen darf, nicht? Da haben wir so ein bisschen unfairen Vorteil. Ich meine, die Verlage, gegen die wir angehen, gibt es alle seit Jahrzehnten oder zum Teil sogar über 100 Jahre. Und wir haben jetzt vor 3,5 Jahren angefangen und konnten alles komplett überdenken. Was braucht man wirklich?
Als ihr damals vor 3,5 Jahren gegründet habt oder die Idee hattet, du machst es ja mit einem Partner zusammen. Wart ihr beide so, dass ihr sofort gesagt habt, okay, wir machen einen Printverlag fürs neue Jahrtausend und beide sofort Klick? Oder musste der eine den anderen überzeugen? Wie habt ihr euch dem Thema genähert?
Wir haben uns kennengelernt durch Industrie, also Branchen-Events, Branchenveranstaltungen. Wir waren immer die beiden, damals noch frühe 30er, wir waren immer die Jüngsten. Und dadurch hat man sich irgendwie, gab es da so eine Gravitationskraft. Und wir haben dann abends immer zusammen gesessen und gesagt, Mensch, wie müsste man das machen, wenn man jetzt noch einmal von ganz vorne anfangen könnte? Wenn die ganz großen Verlage sagen könnten, wenn wir alles nochmal neu machen würden, wie würden wir das machen? Ja, und so hat die Diskussion angefangen. Und dann ging es ganz schnell auf die Daten, ging es ganz schnell auf die Wendigkeit, sehr kleinen, festen Stab von Mitarbeitern und der Rest mit Freien. Es ging sofort um die Möglichkeit, Themen zu wechseln, wenn ein Thema mal nicht mehr funktioniert. Wenn ich eine Zeitschrift habe, eine Wochenzeitschrift, die hat ja einen Markenkern und die Leser erwarten ja was. Was mache ich denn damit, wenn Diäten, in der Diätzeitschrift, wenn Diäten mal nicht mehr en vogue sind? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber was mache ich denn dann? Ja? Und wir können halt von Frauen und Gras direkt zu Harry Potter oder direkt zu, was weiß ich, weiter switchen.
Wie seid ihr so schnell so groß im Einzelhandel geworden?
Reine Glückssache.
Das glaube ich dir nicht.
Es gibt ja immer diesen Spruch, ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ich glaube, ganz wichtig für uns ist, dass wir wirklich nur Print machen. Ich glaube, wir sind die Einzigen in der Branche, die jeden Morgen aufwachen und nichts anderes zu überdenken haben, als wie können wir dem Einzelhandel noch mehr Revenue bewirtschaften. Mhm. Ja? Also für jeden anderen Verlag geht es jetzt nur noch darum, wie können wir Anzeigen im Internet verkaufen, wie können wir gegen Google und Facebook antreten, die inzwischen 70% des gesamten Online-Anzeigenmarktes für sich gewonnen haben. Ja. Und Print ist dann oftmals, nicht immer, ein Zweitgedanke. Wir machen halt nichts anderes.
Aber wie war das, als ihr angefangen habt? Ihr seid zu Walmart gegangen und habt gesagt, pass auf, wir machen diese tollen datengetriebenen Produkte, gebt uns Regalfläche. Und die haben gesagt, alles klar.
Also vereinfacht gesagt, genau so. Wir haben natürlich viel mehr Meetings noch haben müssen als nur Walmart. Das waren die Grossisten, das waren die anderen Einzelhändler. Aber genauso ist das vor sich gegangen. Wir sind dort vorstellig geworden, haben unser Konzept vorgestellt und die alle Also ohne Ausnahme, jeder war sofort überzeugt und hat uns Regalplatz gegeben und uns geholfen. Deswegen, also wenn ich sage, alles Glückssache, ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber wir haben schon sehr viel guten Willen von allen Seiten bekommen, von unserem Drucker, von unseren Grossisten, von den Einzelhändlern, von den Mitarbeitern, die wir eingestellt haben. Also wirklich die Besten der Besten. Und zwar nur diejenigen, die mit Leidenschaft Printprofis sind, statt wie in anderen Verlagen Print als lästige Nebensache betrachten. Und das alles zusammen kreiert eine Gewinnerkultur, aber eine Gewinnerkultur, wie man sie sonst eigentlich nicht kennt, nämlich eine auf Print fokussierte Gewinnerkultur.
Was sind denn so die Auflagen, die ihr von einer, ich sag mal jetzt durchschnittlichen Ausgabe, zu welchem Thema auch immer, in den Handel bringt und wie viel geht dann davon am Ende über den Tisch?
Auch das variiert ganz extrem, je nachdem, welches Thema wir bearbeiten. Wir benutzen unsere Daten auch dafür, um die Druckauflage auszusteuern. Das heißt, als Beispiel, wenn auf der einen Straßenseite ein Walmart ist, auf der anderen Straßenseite ist eine Drogeriemarkt, dann können wir genau sagen, Bridgerton verkauft sich wahrscheinlich auf der einen Straßenseite, aber nicht auf der anderen. Und mit Intervallfasten ist es genau umgekehrt.
Wow.
Und wenn wir dann eine weitaus geringere Auflage ausstreuen, weil wir glauben, damit die Verkaufseffizienz nach oben ziehen zu können, dann machen wir das. Und dadurch geht dann natürlich auch die absolute Verkaufsauflage runter. Aber am Ende dreht es sich ja nicht um verkaufte Auflage, sondern um Profit.
Nichtsdestotrotz hat man natürlich Initialkosten. Du hast vorhin schon die freien Mitarbeiter, aber auch die festen Mitarbeiter gesagt. Also es müssen ein bisschen was muss ja von vornherein hängen bleiben. Und man dafür braucht man eine gewisse Auflage einfach. Gibt es eine Auflage, wo ihr sagt, also das ist das Mindeste, was wir verkaufen müssen, damit es sinnvoll ist für uns?
Ja, das gibt es natürlich.
Aber die willst du mir nicht verraten?
Genau. Also wir drucken von jedem Heft zwischen 100.000 und mehreren, einer Viertelmillion, sagen wir mal, oder sogar mehr. Und das machen wir 8 bis 10 Mal die Woche. Es sind, ich glaube, wir haben das mal ausgerechnet. Es sind irgendwie, ich glaube, 12 lange Laster, die wir jede Woche mit Papier befüllen.
Und der Copypreis pro liegt so ungefähr bei 8, 9 Dollar?
Der ist
oder?
Extrem hoch, ja. Der ist im Schnitt sind wir bei 11,84. Also wir haben mehrere Preispunkte, 7,99, 9,99 und 12,99. Und das ist natürlich extrem hoch, zahlen die Kunden aber gerne, weil es bei uns erstens keine Anzeigen in den Heften gibt.
Ja.
Jede Seite ist also Content. Und der andere Aspekt ist, das Thema ist genau auf dich zugeschnitten, nicht? Also wenn ich ein Periodikum kaufe, ein Monatsheft oder ein Wochenheft, dann ist das ja immer ein bunter Reigen und ich habe ein bisschen Diät, ein bisschen Real Life und ein bisschen Puzzle und Kreuzworträtsel. Unsere Hefte, wenn du dich für Intervallfasten oder für Harry Potter interessierst, dann ist das ganze Heft nur zu dem Thema gestaltet. Das heißt, deine Kaufbereitschaft oder Preisbereitschaft geht dadurch hoch.
Du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt nur generische Eigenmarken, keine in dem Sinne Zeitschriftenmarken. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass ihr auf eurem Wachstumskurs auch für andere Verlage vielleicht interessant seid als potenzielle Käufer. Kommen andere auf euch zu und sagen, oh, also wir haben ja zum Beispiel D-Zeitschrift XY, wollt ihr die nicht machen? Und sagst du dann, nee, danke, wir wollen keine Marke? Oder ist das irgendwie eine mögliche Entwicklung von Centennial Media, über die ihr nachdenkt?
Witzig, dass du das jetzt gerade das Thema aufbringst. Das ist tatsächlich so passiert. Und zwar gibt es eine Marke, die nennt sich Popular Science. Und für die werden wir die Printprodukte jetzt produzieren.
Wow. Also das ist ja eigentlich eine relativ große Marke, oder? Popular Science?
Ja.
Stark. Und also das macht ihr in Kooperation mit dem bisherigen Inhaber? Ich habe gerade nicht im Kopf, welcher Verlag das ist. Ich glaube, er hat auch ein paar Mal gewechselt in den letzten Jahren. Oder seid ihr jetzt Popular Science?
Es gibt einen neuen Inhaber der Marke. Das sind nicht wir. Und wir lizenzieren die Marke exklusiv für den Printbereich.
Ich habe gesehen, im deutschen Markt gibt es Produkte von Centennial Media, die unter ja, dann doch irgendwie Eigenmarke Wissen heute laufen. Wird es dann analog zu Wissen heute dann sozusagen die Popular Science Produkte sich auch so in der Aufmachung bewegen oder ist es ein ganz anderes Konzept?
Im Prinzip sehr ähnlich, unter der Popular Science Marke natürlich. In Deutschland haben wir diese Marke, Dachmarke Wissen heute eingefügt, weil die Platzierung im Einzelhandel anders funktioniert. In Deutschland wird sehr stark nach Kategorien eingeordnet. Wenn ich also irgendwie zum Bahnhofsbuchhandel gehe, der mal sehr gut sortiert ist, dann habe ich ein Segment für Gesundheit, eins für Entertainment, eins für Nachrichten. Und wir wollen unsere Produkte gerne zusammen platzieren, weil wir glauben, dass wir dadurch eine größere Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und daher die Dachmarke, damit auch derjenige, der die Hefte aufs Regal platziert, weiß, ah, das ist Wissen heute und die gehören alle zusammen.
Das begrenzt euch aber zumindest wahrscheinlich für den deutschen Markt auch ein bisschen in der Themenauswahl, oder? Also Wissen heute, Bridgerton würde zum Beispiel nicht funktionieren, oder?
Doch, wir haben eine ganze Reihe Untermarken. Also es gibt Wissen heute Gesundheit, Wissen heute Leben, Wissen heute Biografie, Wissen heute Legenden. Und da gibt es immer eine Marke. Irgendwas passt immer.
Du hast gerade schon gesagt, Centennial Media ist primär ein US-Verlag. Nichtsdestotrotz seid ihr auch in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, unterwegs. Kannst du das ein bisschen gewichten?
Ja, wir sind hauptsächlich ein US-Verlag. 90%, über 90% sind US-Erlöse. Und Deutschland, Österreich, Schweiz ist unser zweitgrößter Markt. Und dann bewirtschaften den Rest der Welt über Export und Lizenzen. Aber das ist unsere Diversifikationsstrategie, ja? Also während andere Verlage ins Digitale diversifizieren, diversifizieren wir in Bereiche, die wir bereits verstehen. Also wir sind jetzt auch in den Buchmarkt eingestiegen, was ja eine Vertiefung unserer strategischen Position ist. Wir wissen, wie man Papier einkauft, Titelseiten gestaltet, Logistik optimiert, wie man mit Einzelhändlern umgeht und so weiter. Und am allerwichtigsten ist, wir können unsere historischen Daten sowie unser Content-Archiv komplett wiederverwerten. Das bedeutet, dass wir als Neuling im Buchmarkt Bücher ökonomischer herstellen können, als es etablierte Buchverlage können. Wir benutzen die Inhalte, die wir schon im Archiv haben. Wir haben Grafiker, die illustrierte Bücher herstellen können, weil illustrierte Bücher ja vom Charakter her eher wie Zeitschriften sind als jetzt so ein John Grisham. Und das gibt uns einen tatsächlichen strategischen Vorteil. Wenn wir stattdessen gesagt hätten, so wir machen jetzt Videos auf YouTube und versuchen die so zu monetarisieren, was können wir denn heute, was uns da helfen würde? Und mein Argument ist nichts. Und der Buchmarkt, also es ist auch, wenn du mal 100 Leute fragst, wie entwickelt sich der Buchmarkt, der Printbuchmarkt, hoch oder runter, dann garantiere ich dir, 95 Leute werden sagen, der Buchmarkt schrumpft. Und das Gegenteil ist der Fall. Der Buchmarkt wächst im Print, Tinte auf Papier, jedes Jahr. Letztes Jahr um 10%. Und es ist bei 26 Milliarden, ist ein 10% Wachstum nicht nichts. Und unsere Botschaft als Verlag ist simpel. Print ist ein wunderbares Geschäftsfeld. Extrem skalierbar. Wenn man eine gute Idee hat, wie man herausfindet, was der Markt will, wie man dieser Nachfrage nachkommt. Und das Problem mit dem ständigen Gerede über Print ist tot, ist genauso wie du mich eingangs gefragt hast, bist du ein fröhlicher Mensch und ich fange an zu lachen, ja? Das ist diese self-fulfilling prophecy. Wenn wir nur oft genug sagen, Print ist tot, rate mal, was passiert.
Ich habe mal gehört, dass du auch darüber nachgedacht hast, ob Centennial Media ins Grußkartengeschäft einsteigen könnte,
ja.
Weil im Grunde genommen, ne, gleiches Setup wie beim Buchverlag, auch da könnt ihr eure Kernkompetenzen ausspielen. Was ist daraus geworden aus der Idee?
Und das ist genau richtig. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben stattdessen den Buchmarkt gewählt als primäre Diversifikationsfeld. Aber vom Prinzip her ist das genau das gleiche. Ein großer Markt, ich glaube 5 Milliarden, allein in Nordamerika, Tinte auf Papier, Einzelhandel, mit Kreativkompetenz verbunden, ist es genau das, was wir in den Zeitschriften machen.
Und ihr habt euch für den Buchmarkt entschieden, weil 26 Milliarden einfach mehr sind als 5 Milliarden Gesamtmarktvolumen?
Es fühlte sich dann doch noch ein bisschen näher an als der Grußkartenmarkt.
Aber die Idee ist gestorben oder könnte vielleicht, wenn ihr dann den Buchmarkt auch auf Platz 2, 3, 4 seid, das die nächste Diversifikation sein?
Absolut, ja.
Wow. Bin auch ein großer Verfechter von Print, wenn es gut gemacht ist, glaube ich auch, dass das eine sehr, sehr rosige Zukunft hat. Du hast es vorhin schon angesprochen, wenn ihr in andere Länder geht, sei es als Lizenz oder als Übersetzungsprodukt oder wie auch immer. Das heißt, wenn ihr die Hefte, die Bookazines produziert, habt ihr die weltweite Verwertung immer schon mit im Blick, was den Rechteeinkauf angeht, weil ihr macht ja nicht jedes Bild selbst.
Ja, die Rechteverwaltung ist tatsächlich ein Kernstück dieser Strategie. Also die Rechte ändern sich von Heft zu Heft, von Bild zu Bild. Das kann tatsächlich mal ein bisschen kompliziert werden mitunter und informiert manchmal auch, welches Heft wir in die internationalen oder in den Buchmarkt geben können, welches nicht.
Jetzt musst du mir noch verraten, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht so ein paar Key Learnings für Publisher, die hier in Deutschland zuhören. Was können denn deutsche Verlage von Centennial Media lernen? Oder lernen klingt so groß, aber sich abschauen vielleicht.
Da bin ich wirklich vorsichtig mit, denn nicht alles funktioniert für jeden, nicht? Also wenn sich Walmart was von Apple abschauen will, dann kann das nur schief gehen. Denn Apple fährt eine komplett andere Strategie als Walmart. Walmart ist Low Price, Apple ist immer höchstes Qualität, alles muss vom Besten sein. Von daher bin ich immer sehr vorsichtig, mir auch von anderen Verlagen, von anderen Unternehmen was abzugucken, weil man am Ende feststellen muss, was passt zu unserer Kultur, was passt in unser strategisches Aktivitätssystem. Was ich gerne mein Print-Kollegen mit auf dem Weg ist, dass sich mit Print tatsächlich gut Geld verdienen lässt. Wir sehen eine sehr starke Nachfrage nach unseren Produkten. Jedes Jahr wachsen wir mit Sprüngen. Der Markt ist da. Und ich glaube, was vielen fehlt, ist der Mut, sich komplett auf diesen Markt zu fokussieren und diesen Markt zu bewirtschaften.
Noch einmal zurück zum deutschen Markt. Du hast vorhin schon beschrieben, mit was ihr in Deutschland unterwegs seid, eben mit Wissen heute. Ihr habt ja noch viel, 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 viel mehr Produkte in den USA, haben wir schon drüber gesprochen. Wenn jetzt der ein oder andere deutsche Publisher sagt, das ist ja eine richtig gute Sache, seid ihr auch in Deutschland offen für Lizenzpartnerschaften oder sagst du, nee, 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 die Wiese, die mähen wir selbst?
Haben wir beides schon gemacht. Von daher, ja, wir sind immer offen dafür.
Jetzt nochmal ganz was anderes. Du hast schon ein paar Mal Nech gesagt. Wir kommen anscheinend beide aus dem Norden. Und wir waren beide auch mal kurzzeitig in Elmshorn, wo man auch viel Nech sagt. Wie bist du in New York gelandet? Von Elmshorn nach New York. Das ist ja eine Traumkarriere.
Ja, ich bin zur Uni gegangen an der Nordakademie in Elmshorn und von dort dann zum Boston College. Und dort bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Das ist auch schon knapp 20 Jahre her. Ich bin dann nochmal kurzzeitig zurück nach Deutschland, habe anderthalb Jahre bei Axel Springer gearbeitet, wo ich im Prinzip meine gesamten Medienkontakte in Deutschland geknüpft habe. Ich glaube, so sind auch wir heute hier zusammengekommen, Christian. Aber Boston College, die Studienzeit dort hat mich im Prinzip in Amerika gehalten. Und ich bin dann 2006, glaube ich, nach New York gezogen und bin seitdem hier.
Das heißt, es war ein Zufall oder war es eigentlich ein Plan, dass du in die USA wolltest?
Beides. Im Nachhinein kann man ja alles immer sehr stark als Plan verkaufen, aber ich glaube, am Ende war es auch ein bisschen Fügung.
Ich habe einen Podcast von dir gehört, wo es um HR ging und du wurdest gefragt nach deiner Morgenroutine und sie fragte dich, ja, meditierst du oder was du sagst es? Nee, Frühstück. Also ich habe da auf der Straße laut gelacht, weil ich das so großartig fand. Außerdem weiß ich, dass du eine kleine Tochter hast. Mit was verbringst du noch deine Freizeit, außer mit Frühstück und mit deiner kleinen Tochter?
Mit Arbeit inzwischen, würde ich sagen. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel Spaß hier bei der Arbeit. Und wir haben eine wichtige Mission, glaube ich. Es gibt noch viel zu tun. Wir haben jetzt einen Markt bearbeitet, den amerikanischen Zeitschriftenmarkt, wo wirklich unsere Wettbewerber sehr stark aufgewacht sind. Und es gibt noch andere Märkte, sowohl in den USA als auch international, die viel größer sind, analoge Märkte, Märkte mit analogen Produkten, die von einer neuen Methodik profitieren können. Ich würde sagen, neben meiner Tochter ist das meine Hauptnebenbeschäftigung.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast vorhin gesagt, ihr geht jetzt in den Buchmarkt rein.
Ja.
Jetzt hast du eben von Märkten Mehrzahl gesprochen. Gibt es da noch andere Pläne, außer Buchmarkt umzukrempeln?
Ja, sicherlich. Auch das behalte ich erst nochmal für mich.
Mann. Aber vielleicht kann ich es dir irgendwie anders rauslocken. Was sind denn die Pläne für 2021 bzw. 2022?
Wir haben 8 strategische Wachstumsfelder. Nummer 1 ist auf jeden Fall der nordamerikanische Zeitschriftenmarkt. In Amerika gibt es 2 unterschiedliche Arten, wie man im Einzelhandel verkauft wird. Das eine ist die sogenannte Mainline. Das ist also ein breites Zeitschriftenregal, meistens hinten im Laden. Das kann man sich so vorstellen wie bei Edeka. Dann gibt es aber auch immer noch die Kassenplatzierungen. Bei Edeka in Deutschland habe ich das mal ab und zu gesehen, ist aber ganz spärlich. In Amerika, wenn man mal in einen Supermarkt geht, sieht man sehr, sehr viele Zeitschriften über dem Band an jeder Kasse. Und von diesen Platzierungen haben wir, da wir so jung sind und diese Platzierungen werden alle 3 Jahre ausgeschrieben, noch relativ wenige unser Klummen. Da ist also noch ganz viel Wachstum für uns. Selbst wenn die Produktanzahl, die Schlachtzahl nicht hochgeht, können wir alleine nur mit Regalplatz, mehr Regalplatz, noch ein enormes Wachstum für uns verbuchen. Nummer zwei ist auf jeden Fall der amerikanische Buchmarkt und Deutschland. Auch in Deutschland sind wir noch ein ganz kleines, zartes Pflänzchen. Und was dich überraschen wird, ist, dass der Pressemarkt, der deutsche Pressemarkt, der größte Pressemarkt der Welt ist. In Deutschland werden mehr Zeitschriften verkauft, nicht pro Kopf, sondern in absoluten Zahlen als in den USA. Der Deutsche gibt rund viermal so viel für Zeitschriften aus im Einzelhandel wie der Amerikaner. Wir sehen im deutschen Markt noch ein sehr, sehr großes Wachstumspotenzial, genau aus dem Grund. Und man muss auch sagen, dass der deutsche Grosso-Markt wirklich wunderbar ist. Das System, was da in der Nachkriegszeit eingerichtet wurde, ist sehr stabil. Ich weiß, dass mir da in der Industrie wahrscheinlich sehr viel widersprochen werden wird. Aber man muss das auch zu dem amerikanischen Markt im Vergleich sehen. Der deutsche Grosso-Markt und der deutsche Einzelhandelsmarkt ist wirklich sehr lebendig, trotz der Umsatzeinbußen, die der Markt verbucht hat.
Dann sind wir jetzt bei Punkt 3 gewesen. Was sind denn noch die anderen 5?
Du bist ein sehr guter Interviewer.
Bis 3 schaffe ich meistens noch zu zählen.
Ich kann nur bis 3 zählen, deswegen müssen wir da jetzt aufhören.
Oh Mann. Na gut, aber ich sehe schon, du bist Optimist, auch was die Entwicklung deiner Geschäfte angeht. Das finde ich toll und damit drehen wir wieder den Bogen zum aus dem Bett kommen morgens. Sebastian, vielen lieben Dank, dass du für den Podcast hier aus dem Bett gekommen bist. Es ist ja bei euch ein bisschen früher als bei uns. Ich fand es sehr, sehr erhellend, aber auch erheiternd. Und ja, wir haben ja quasi auch jetzt hier schon wieder eine Verabredung für in einem Jahr, damit du mir dann erzählen kannst, auf welchem Platz Centennial Media dann in den USA geklettert ist.
Einverstanden? Abgemacht. Alles klar.
Okay, super. Danke dir.